Die Radio Wissen. Update.
Syriza hat uns ja versprochen, dass der Mindestlohn wieder erhöht wird. Und wir erwarten jetzt schon, dass der arme Teil der Bevölkerung sich wieder etwas leisten kann und unsere Finanzen insgesamt ins Lot kommen.
Wir wollen unsere Würde zurückgewinnen und unsere Zukunft, denn die wurde uns gestohlen. Das ist kein gutes Ergebnis für das Land, aber sicher bin ich mir auch nicht. Ich weiß nicht, was Syriza überhaupt tun kann und tun wird.
Die Linkspartei Syriza hat die Wahlen in Griechenland gewonnen und die Bevölkerung ist gespalten. Parteichef Alexis Tsipras hat im Wahlkampf einen Neuanfang versprochen und dass er Schluss machen will mit dem harten Sparkurs in Griechenland. Jetzt bleibt die Frage, was davon kann er überhaupt konkret in seiner Politik umsetzen? Die Wahlen in Griechenland und die Reaktionen sind unser Thema im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Mit 36,4% hat die Linkspartei Syriza gestern die Parlamentswahl in Griechenland gewonnen und danach ein Riesentempo vorgelegt. Parteichef Tsipras ist heute Nachmittag schon als Ministerpräsident vereidigt worden. Weil es für die absolute Mehrheit nicht gereicht hat, hat sich Syriza einen Koalitionspartner gesucht. Und zwar die rechte Partei Unabhängige Griechen, also eine Partei aus dem entgegengesetzten Lager. Beim Thema Staatsschulden ziehen beide Parteien aber an einem Strang. Die Partei Unabhängige Griechen hat im Wahlkampf von einem Griechenland gesprochen, das von seinen Geldgebern besetzt sei und befreit werden müsse. Auch Syriza fordert, dass Griechenland Schulden erlassen werden und will Sparreformen rückgängig machen.
Lasst uns die Sonne über Griechenland erheben, die Sonne der Gerechtigkeit, die Sonne der Demokratie, die Sonne des Stolzes. Zusammen werden wir es schaffen.
Die Euro-Staaten und der Internationale Währungsfonds helfen Griechenland seit 2010 mit insgesamt 240 Milliarden Euro, unter anderem über den Euro-Rettungsschirm EFSF. Aus der EU kommen zum Thema Schuldenschnitt vor allem skeptische Stimmen. Die Finanzminister der Eurozone haben sich heute direkt in Brüssel getroffen, um über das Wahlergebnis zu beraten. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sagte, die Länder wollten zwar mit der neuen Regierung in Griechenland zusammenarbeiten, das Land müsse aber weiter seine Sparauflagen einhalten.
Die Verpflichtungen gelten und wir haben es in den letzten Jahren immer in der besten Absicht gemacht, Griechenland zu helfen. Griechenland hat große Fortschritte in den letzten Jahren gemacht. Wenn man uns um Rat fragt, können wir Ratschläge geben, aber ungefragt geben wir auch keine Ratschläge.
Das aktuelle EU-Hilfsprogramm für Griechenland läuft in 6 Wochen aus. Bis dahin müssen die Geldgeber sich mit Griechenland einigen. Denn wenn das Programm nicht verlängert wird, ist Griechenland ziemlich sicher bald pleite. Das Programm wird aber wohl nur verlängert, wenn Griechenland auch in Zukunft seine Zinsen zahlt und spart. Im Raum stehen höchstens bessere Konditionen. Das heißt, Griechenland könnte noch etwas günstigere Zinsen und längere Laufzeiten bekommen. Die Konditionen sind allerdings schon jetzt gar nicht so schlecht, findet unser Korrespondent Martin Bohne.
Die Höhe der Zinsen wurde immer wieder gesenkt und liegt kaum über den Kosten der Kreditgeber. Für die EFSF-Kredite müssen sogar erst ab 2022 überhaupt Zinsen gezahlt werden. Außerdem wurden die Laufzeiten um 15 Jahre verlängert und auch mit der Tilgung der Kredite muss erst nach 2020 begonnen werden. Dadurch sparen die Griechen viele Milliarden Euro.
Allerdings bedeuten die Hilfen für die griechische Bevölkerung auch harte Einschnitte. Die Arbeitslosigkeit liegt bei rund 25%. Seit 2009 ist das Einkommen der Griechen im Durchschnitt um fast ein Drittel gesunken. Auch die Bundesregierung lehnt einen Schuldenerlass für Griechenland ab. Vereinbarungen müssten eingehalten werden, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.
Griechenland hat in den vergangenen Jahren unter großen Anstrengungen beachtliche Reformerfolge erzielt. Es ist aus unserer Sicht wichtig, dass die neue Regierung Maßnahmen ergreift, damit die wirtschaftliche Erholung Griechenlands voranschreitet. Es gehört auch dazu, dass die von Griechenland eingegangenen Verpflichtungen eingehalten werden und dass die neue Regierung an die Reformerfolge anknüpft.
Die Opposition ist kompromissbereiter. Die Grünen finden, jetzt müsse man über eine Umschuldung für Griechenland sprechen. Allerdings kritisieren sie, dass Syriza mit den Rechtspopulisten zusammenarbeiten will. Nur die Linken sehen im Syriza-Wahlsieg einen Grund zum Feiern. Linken-Chef Bernd Rieksinger sagte bei NTV.
Und deswegen freue ich mich sehr, dass Syriza hier die Hoffnung weckt auf eine neue, gerechtere Politik für die Griechen. Sie brauchen im Übrigen auch eine ordentliche Finanzverwaltung. Auch das hat die alte Regierung versäumt. Die Reiche und Vermögenden in Griechenland endlich wieder dazu bringt, Steuern zu bezahlen.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Über die Links-Rechts-Koalition in Griechenland wird auch im Netz heftig diskutiert. Ich fall vom Glauben ab, schreibt Frosthorn bei tagesschau.de. Ein Leben lang Linker oder Altlinker und ich dachte, ich hätte schon alles erlebt. Aber jetzt bleibt mir die Spucke weg. Das ist ja um keinen Deut besser als jede verlogene GroKo. Und Onob findet, wenn die Mitte versagt, dann geht es halt in die eine oder andere Richtung am Rand oder hier gleich in beide. Erika Götze meint auf der Seite der FAZ, bevor man sich in Deutschland über dieses Wahlergebnis in Griechenland das Maul zerreißt, sollte man versuchen, sich in die Lage der griechischen Bevölkerung zu versetzen. Wenn hier solche Zustände herrschen würden, hätte man viel radikaler gewählt. Insofern haben die Griechen Augenmaß bewiesen, man sollte ihnen eine faire Chance geben. Malocha77 freut sich bei Spiegel Online über den Wahlausgang. Das war erstmal die erste Ohrfeige für die EU und wenn die Politik immer noch nicht verstanden hat, dass der Euro gescheitert ist, dann folgen bald die nächsten Ohrfeigen. Dachauer Thomas glaubt nicht, dass die Griechen etwas gegen die EU haben. Der Wahlausgang in Griechenland ist vielmehr eine Absage an die sogenannten Reformen, die nichts anderes als eine Umverteilung von unten nach oben sind. Es wird Zeit, auch die Reichen zur Konsolidierung der Staatsfinanzen heranzuziehen.
Was sonst noch wichtig war?
Seit Monaten kämpfen in der syrischen Grenzstadt Kobane kurdische Einheiten gegen die Terrormiliz IS. Jetzt berichten die kurdischen Kämpfer, dass sie die Dschihadisten fast vollständig aus Kobane vertrieben haben. Unser Korrespondent Carsten Kühntop mit einer Einschätzung.
Der Sieg der Kurden über die Dschihadisten dort ist wichtig, symbolisch und militärisch. Hätte die IS-Miliz Kobane auf Dauer gehalten, hätte sie einen Grenzübergang zur Türkei kontrolliert und sie hätte eine direkte Verbindungslinie zwischen ihren Stellungen entlang der Grenze gehabt. Der Sieg der Kurden zeigt, auch der IS ist zu schlagen. Entscheidend war erstens, dass schwer bewaffnete Peschmerga aus dem Irak Kobane zu Hilfe kommen konnten. Und zweitens, dass die USA und ihre Verbündeten die IS-Kämpfer dort immer wieder aus der Luft angriffen. Kein anderes Ziel in Syrien hatten die Jets so häufig im Visier.
Vor gut 3,5 Jahren ist der Billigstromanbieter Teldafax pleite gegangen. Hunderttausende Kunden haben insgesamt 500.000 Euro verloren. Heute hat in Bonn der Prozess gegen 3 Ex-Manager von Teldafax neu begonnen. Sie stehen unter anderem wegen Betrugs- und Insolvenzverschleppung vor Gericht. Die Kunden hatten für Strom im Voraus bezahlt. Das Unternehmen soll aber schon 2 Jahre vor der Pleite hoch verschuldet gewesen sein. Mit den Vorauszahlungen der Kunden soll Teldafax nur noch seine laufenden Kosten bezahlt haben. Der Internetkonzern Google soll Daten von WikiLeaks-Mitarbeitern an US-Ermittler weitergegeben haben. Dazu hat WikiLeaks jetzt Dokumente veröffentlicht, und zwar die Anordnungen eines US-Gerichts, die Google den Betroffenen jetzt zugesendet hat. Die Anordnungen sind 3 Jahre alt. Sie stammen aus dem Jahr 2012, als WikiLeaks massenhaft geheime Dokumente veröffentlicht hat. WikiLeaks kritisiert, dass Google die Betroffenen erst jetzt informiert hat.
Was noch wichtig wird.
In Dresden startet gerade eine Gegenveranstaltung zu Pegida mit dem Titel Offen und bunt, Dresden für alle. 250 Künstler sind insgesamt dabei, unter anderem Herbert Grönemeyer. Mit Organisator Gerhard Enninger hofft, dass tausende Zuschauer kommen.
Dresden hat einen hohen Tellerrand und wir müssen alle gucken, dass wir einen niederen Tellerrand kriegen, dass wir die Welt sehen und auch sehen, alleine können wir nicht sein. Wir brauchen einfach eine offene Gesellschaft, sonst können wir in einer verbundenen Welt, auch in Europa, nicht bestehen.
Auch die Anhänger von Pegida wollen heute wieder in mehreren Städten auf die Straße gehen. Verschiedene Pegida-Ableger haben Demos angekündigt, unter anderem in Leipzig, Hannover und Frankfurt am Main. Auch mehrere Gegendemonstrationen sind geplant. Die Pegida-Demo in Dresden war gestern schon. Die Organisatoren hatten sie einen Tag vorverlegt. Zu Pegida kamen gestern mit 17.000 Menschen deutlich weniger Teilnehmer als letztes Mal. Da waren es noch 25.000.
Und sonst in der Welt?
In Israel haben Soldaten, die im Gazakrieg kämpften, eine Urkunde erhalten. Dabei stieß eine Formulierung für Soldatinnen aber auf breite Kritik. In der Urkunde für die Frauen stand nämlich, dass die geehrte Soldatin immer ihre Fassung bewahrt habe. Das sei sexistisch, ärgerten sich viele. Wie Israels öffentlich-rechtlicher Rundfunk berichtet, reagierte die Armee jetzt darauf und strich den Passus aus der Urkunde. Das bestätigte der israelische Armeesprecher demnach auf der Facebook-Seite der Streitkräfte. In Israel gilt auch für Frauen die allgemeine Wehrpflicht. Der Einsatz in Kampfeinheiten ist allerdings freiwillig. Irans Außenminister Mohammed Javad Zarif wird in seinem Land gerade scharf kritisiert, weil er mit seinem US-Kollegen John Kerry einen Spaziergang gemacht hat. Deshalb ist Zarif ins Parlament einbestellt worden. Mitte Januar gingen der iranische und der US-amerikanische Außenminister während der Atomgespräche in Genf 15 Minuten lang zusammen an die frische Luft. Laut Zarif wollten beide während der schwierigen Verhandlungen nur kurz durchatmen. Mehrere iranische Abgeordnete werfen ihm aber vor, dass der Spaziergang mit einem hochrangigen Vertreter des Erzrivalen USA im Widerspruch zu außenpolitischen Prinzipien des Iran steht. Das zeige diplomatische Schwäche. Die iranische Regierung steht offenbar hinter ihrem Außenminister. Regierungssprecher Mohammed Bagher-Nobacht nannte die Kritik lächerlich. 10 große Stürme hat New York in den letzten rund 130 Jahren gesehen. Aber der jetzt bevorstehende Schneesturm könnte alles in den Schatten stellen, warnte heute New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio. Bis morgen werden im Nordosten der USA 90 cm Neuschnee, heftiger Wind und Überflutungen an der Küste erwartet. In New York wurde die Bevölkerung aufgerufen, ihre Arbeit früher zu verlassen. Auch in Boston und Philadelphia richten sich die Behörden auf den Schneesturm ein. Insgesamt sind laut Behörden rund 30 Millionen Menschen betroffen. Schon heute früh haben die Fluggesellschaften in der Region rund 3.500 Verbindungen gestrichen. Schulkinder in New Jersey wurden ab dem Mittag früher nach Hause geschickt und sollen morgen ganz zu Hause bleiben.
Wissensnachrichten.
Vor 25 Jahren hat die friedliche Revolution in der DDR zum Mauerfall und zur deutschen Einheit geführt und nicht sehr viel später folgte dann das Ende der Sowjetunion. Diese politischen Ereignisse haben für viele Menschen fast alles im Leben verändert, aber nicht nur für die. Wissenschaftler haben jetzt herausgefunden, dass die Wende auch für die Tierwelt spürbare Folgen hatte. Anna Berling aus den Wissensnachrichten, um welche Tiere geht's in der neuen Studie?
Das internationale Team hat sich auf die Populationen von 8 Großwildarten konzentriert, nämlich Braunbär, Elch, Luchs, Reh, Rothirsch, Rentier, Wildschwein und Wolf. Die Forscher wollten wissen, wie sich die Bestände dieser Arten in den Jahren zwischen 1981 und 2010 entwickelt haben und haben dafür Aufzeichnungen der russischen Behörden ausgewertet. Spuren im Schnee zum Beispiel, die die Tiere hinterlassen haben, Luftbilder und Beobachtungen von Jägern.
Und wie hat sich der Bestand dieser Tierarten mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion verändert?
Ja, man muss sagen, ziemlich drastisch. Bei 7 der 8 Arten sind die Populationen nach 1991 geschrumpft und das, obwohl sie in den Jahren davor noch gewachsen waren. Die Zahl der Braunbären ist zwischen 91 und 95 zum Beispiel um ein Fünftel zurückgegangen und der Wildschweinbestand hat sich in diesem Zeitraum sogar halbiert.
Und was mit den Wildschweinen passiert? Wurden die gefangen und gebraten?
Das ist wohl zumindest ein wichtiger Aspekt. Die Wissenschaftler sagen, dass in den Jahren nach der Wende viele Leute kaum Geld hatten und gleichzeitig die staatliche Kontrolle sehr lax war und dass das zur Folge hatte, dass deutlich mehr gewildert wurde. Die fehlende Kontrolle ist übrigens wohl auch der Grund dafür, dass die Wölfe die einzigen sind, denen es nach der Wende deutlich besser erging. Denn bis 91 gab es noch staatliche Kontrollprogramme. Zum Beispiel bekam man Prämien für den Abschuss eines Wolfs. Und nachdem es die nicht mehr gab, ist die Wolfspopulation stark gewachsen und hat sich bis Ende der 90er um das 1,5-fache vergrößert.
Und Wölfe fressen ja dann wiederum auch ganz gerne die anderen Wildtiere. Wir kommen vom Jagen zum Fischen. In Afrika nutzen manche Menschen dafür seit einiger Zeit Netze, die eigentlich für was ganz anderes gedacht sind.
Ja, die New York Times berichtet, dass die Leute die Moskitonetze, die die Weltgesundheitsorganisation zum Schutz vor Malariamücken verteilt, zu Fischernetzen umfunktioniert haben. Umweltschützer und Wissenschaftler finden das bedenklich, weil die Netze ja auch mit Insektiziden behandelt sind und diese Wirkstoffe könnten das Trinkwasser verseuchen oder den Fischbestand schädigen.
Ist denn klar, um wie viele Netze es da geht?
Nee, da gibt's wohl keine belastbaren Zahlen. Insgesamt hat die WHO in den letzten 15 Jahren mehr als 500 Millionen Moskitonetze in Afrika verteilt. Und eine ganze Menge von denen muss dann doch so eingesetzt worden sein wie geplant. Denn die Zahl der Malariatoten hat sich seitdem laut WHO halbiert.
Wir hier in Mitteleuropa müssen unser Essen ja nur selten selbst fischen oder jagen. Wir gehen einfach in den Supermarkt und da springen uns sofort die verschiedensten Werbesprüche ins Auge. Besonders beliebt in letzter Zeit habe ich das Gefühl, Slogans zum Thema Nachhaltigkeit. Zum Beispiel aus 100% nachwachsenden Rohstoffen oder CO2-neutral produziert. Aber Anna, mit diesen Sprüchen gibt es ein Problem.
Und das ist die Tatsache, dass viele Deutsche diese sogenannten Nachhaltigkeits- Menschenrechtsclaims offenbar schlicht und einfach nicht verstehen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Leipzig Graduate School of Management und des GfK-Vereins, für die knapp 1000 Personen online befragt wurden.
Kannst du ein Beispiel nennen für so einen Spruch, den kaum einer versteht?
Laut der Studie sind das vor allem Claims, in denen es um das Thema Klima oder Klimaschutz geht. Also zum Beispiel ein Hinweis wie: dieses Produkt verursacht 320 Gramm CO2. Ich als Otto-Normalverbraucher habe ja in der Regel keine Bezugsgröße, das ist das Problem. Sind 320 Gramm CO2 für dieses Produkt jetzt viel oder wenig? Das ist die Frage. Und dann gibt es noch Hinweise wie aus kontrolliertem Anbau. Das kann auch alles heißen oder nix. Und solche pauschalen Slogans wecken unrealistische Erwartungen, sagen die Forscher. Bei Obst und Gemüse aus kontrolliertem Anbau erwarten die Verbraucher implizit, dass da null schädliche Substanzen drin sind. Das muss aber gar nicht so sein.
Zumindest werden wir beim nächsten Einkauf ein kleines bisschen kritischer auf die Werbeslogans gucken. Danke, Anna Behrling.
Wetter.
Am Abend und in der Nacht ziehen Schnee und Regen Richtung Osten und Südosten weiter. Im Westen klart es auf. Dort ist morgen die Wahrscheinlichkeit für Sonne auch am größten. Ansonsten bleibt es grau und nass bei Temperaturen von 2 bis 7 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.